Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und mit dabei der Tobi W. und der Tobi W. Guten Abend.
Guten Abend. Guten Abend.
Schönen Montag allerseits.
Ah, super. Wie geht's euch? Steht ihr auch?
Ich stand vorhin, ich musste nämlich meinen Stuhl, den ich jetzt hier unter meinen Hintern platziert habe, musste ich noch durchs halbe Zimmer schieben und dachte, vielleicht mache ich heute mal eine Sendung aus dem Stehen. Soll ich das noch machen? Pass auf, ich stehe jetzt einfach auf und mache den Rest der Sendung im Stehen.
So. Das habe ich ja, wir haben ja letztes Mal kurz drüber gesprochen, über die Sache mit dem Stehen. Und ich habe tatsächlich bis zum Fakt der Woche gestanden und habe aber das Gefühl, man hat das genau gar nicht gehört, dass da irgendwie ein Unterschied wäre.
Mal gucken, jetzt stehe ich.
Ja,
mal
klingt gucken, ganz anders, weil du weiter weg bist vom Mikro.
Richtig, ja. Ach, hätte man auch vorher alles ausklamüsern können.
Immer ist was.
Immer ist was.
Apropos ist was, wie ist denn das Wetter bei euch so? Auch schön heiß und warm, also heiß und sonnig. Also sonnig und warm, also ihr wisst schon, was ich meine. Sommerlich?
Erst ja, Sahne, total sommerlich. Morgen wird noch heißer.
Habe ich auch gehört.
Genau.
Tobi, bei dir ist jetzt schon 30 Grad, ne?
Wir hatten 29 gerade eben, ja. Und auf der Terrasse hatten wir sogar fast 40. Also da kannst du Spiegeleier braten.
Ne, ist mir zu warm dann auch, ne? Also wir hatten so 26, glaube ich, heute. Das ist, finde ich, sehr angenehm. Über 8, 29 wird es ja für mich zu warm. Das finde ich dann nicht so gut. Ist nichts für meinen Kreislauf.
Das kommt morgen her zu uns.
Ich habe ja so einen schwachen Blutdruck, ne? Ich war ja mal beim Arzt. Erzähle ich jetzt einfach mal Pre-Show, Post-Show-Sachen jetzt hier, ne? Ich war ja mal beim Arzt, weil mir immer so schwindelig war und ich wusste nicht, was los ist. Und da hat der mir den Blutdruck gemessen und hat er gesagt, das ist überhaupt nicht verwunderlich, dass Ihnen immer schwindelig wird. Sie haben so einen Blutdruck, der könnte gerade noch ein 11-jähriges Mädchen auf den Beinen halten.
Oh, wirklich?
Also für Tobi wäre es ausreichend.
Für Tobi wäre es ausreichend. Ja, genug der Kalauer. Aber man muss auch mal Quatsch erzählen können, einfach so.
Ja,
da war ich kurz besorgt, aber ist angeblich nicht schlimm. Muss halt gut. Ab und zu mal gucken, dass man den Kreislauf wieder in Schwung kriegt, wenn er droht, nicht so in Schwung zu sein.
Kaffee.
Ja, mal hier und da ein Espresso trinke ich ja sowieso. Das finde ich auch immer sehr aufmunternd.
Ja, gut.
Ja. Wer tippt denn da im Hintergrund? Das ist ja gar nicht erlaubt während der Aufnahme.
Entschuldigung.
Ah, habe ich doch gewusst, dass du das bist. Da schreibt er sich schnell noch den Fakt der Woche auf. Aber ich verrate mal nicht zu viel. Lass uns doch in die Themen springen, und zwar ganz große News der letzten Woche. Susi Wolf wird, wie wir irgendwie schon vermutet hatten, Teamchefin bei Venturi. Und nicht nur das, sondern auch Teilhaberin. Leitet ab sofort die Vorbereitung für die kommende Saison, was natürlich auch alles ein ganz interessanter Job sein dürfte. Generation 2 Auto, mehr Leistung, größerer Akku, kein Fahrerwechsel. Und Felipe Massa ist jetzt auch irgendwie noch an Bord. Große Namen, große Visionen der kommenden Saison. Also da kommt einiges auf sie zu, denke ich, was?
Allerdings, das ist eine ziemlich große Meldung der letzten Woche. Venturi hatte ja schon als Teammanager eine Dame, Delphine Biscay heißt sie. Und jetzt gibt es zusätzlich zum Teammanager noch den Teamchef. Und diesen Posten übernimmt Susi Wolf, die Ehefrau von Toto, dem Mercedes-Motorsport-Chef und ja, alte DTM-Fahrerin und auch Entwicklungs- und Testfahrerin bei Williams gewesen in der Formel 1. Dann hat sie ihre Dare to be Different-Aktion, wo dann Mädchen dazu encouraged, wie heißt denn das auf Deutsch, dazu ermutigt werden, sich mal im Motorsport zu engagieren. Eine ganz, ganz faszinierende Geschichte hat Susi Wolf und das gipfelt jetzt in der Formel E. Finde ich toll. Tobi, wie findest du's?
Ja, auch ich finde es toll, auch wenn das zugegeben jetzt nicht so ganz überraschend kommt, dass sie zumindest in irgendeiner Rolle bei Venturi einsteigt. Sie war ja schon in Berlin als Gast des Teams vor Ort gewesen. Und da gab es schon erste Gerüchte, dass sie da einen Posten, eine Rolle anstrebt. Und ja, dann hat jetzt Venturi kurz vor dem Ende der vierten Saison die Katze aus dem Sack gelassen. Und ja, Susi Wolf wird in der nächsten Saison dann als Kommandantin des monegassischen Rennstalls in der Boxengasse anwesend sein. ganz interessant finde ich, dass sich bei Venturi doch jetzt sehr, sehr viel getan hat in den letzten Wochen und ja schon fast Monaten. Also seit Beginn diesen Jahres hatten wir relativ oft das kleine monegassische Team bei uns in den Schlagzeilen. Natürlich, klar, unmittelbar vor dem Berlin-Epris wurde Felipe Massa als Fahrer verpflichtet, das war eine riesengroße Sache. Dann besonders hier für die deutschen Zuhörer interessant, dass das HWA-Team in die Formel E einsteigt in der kommenden Saison und das Team, das mit Venturi Kundenfahrzeugen tut. Mercedes ja schon vorher mit Venturi kooperiert hat bei der Entwicklung des Antriebes. Dann hatten wir auch Anfang des Jahres die erste Nachwuchsakademie für elektrische Motorsportfahrer, Motorsportpiloten, nämlich Venturis Next Gen. War eine große Meldung. Und ja, nun der nächste Schritt, dass Gildo Pastor Anteile des Teams an Susi Wolf verkauft und sie dann in der nächsten Saison als Teamchefin fungieren wird.
Das stand ja anscheinend also auch schon fest in Berlin, ne? Mir wurde es nämlich gesagt, als das war auch kurz nachdem Massa vorgestellt wurde. Wurde mir nämlich gesagt, ja, nächsten Monat haben wir noch, also so habe ich mit dem Pressechef von Venturi ein bisschen gequatscht und der meinte, oh, ja, waren aufregende Monate, jetzt HWA und Massa, meinte er, jetzt kommt nächsten Monat auch noch was Großes. Ja, jetzt wissen wir, was das für eine große Meldung war. Das war jetzt noch im letzten Monat, wir haben ja inzwischen Juli, die Geschichte kam noch im Juni, trotzdem war das wahrscheinlich die große Katze, die er mir damals im Sack angekündigt hatte. Tja, und große, wichtige Monate für Venturi, ja.
Da bringt sie laut dem Herrn Pastor zumindest irgendwie einiges mit an Erfahrung und, wie er sagt, eine einzigartige strategische Sicht auf Teammeisterschaft und Motorsport im Allgemeinen. Das sind schon auch große Worte, wenn man sich anguckt, was sie so hinter sich hat. Ich meine, sie hat einiges an Rennen gefahren und so weiter, war aber jetzt auch nicht so ein, wie soll ich sagen, so eine Top-3-Fahrerin, ne? Also sie hat einiges an Jahren in Formel Ford, Formel Renault, Formel 3, DTM und ein bisschen Formel 1 auch irgendwie hinter sich gebracht. Aber also die großen Dinger sind da in zumindest ihrer Karriere irgendwie nicht passiert. Ne? Aber das heißt natürlich nicht zwangsläufig, dass man nicht wirklich viel lernen würde über das Thema. Also ich finde das ziemlich cool, ehrlich gesagt, dass sie das machen. Nicht zuletzt auch, weil der Tobi hat es gerade schon angesprochen, diese Dare to be different Geschichte, weil eben dieses Frauen im Motorsport nach wie vor irgendwie noch so eine Randerscheinung ist. Wir haben ja schon letztes Jahr beim Berlin-Epris mit so einem Resident Engineer, Klammer auf weiblich, Klammer zu, von Andretti gesprochen und da ein Interview gemacht. Da ging es ja auch so ein bisschen darum, dass man dieses Thema Frauen im Motorsport ein bisschen mit vorantreibt und eben nicht nur als Fahrerin, sondern auch als Ingenieurin oder hier als Teamchefin, glaube ich, bringt das alles nochmal ein bisschen Farbe und auch eine etwas andere Denke rein in das ganze Thema. Also ich befürworte das.
Ich befürworte das auch. Tobi hat gerade einen ganz interessanten Punkt angeschnitten, Stichwort große Venturi-Geschichten, nämlich der HWA-Einstieg. Wir sind ja im nächsten Jahr ein Team mehr in der Formel E und HWA gilt ja auch als die große Vorhut von Mercedes. Und jetzt gab es in der letzten Woche ganz interessante Zitate vom Formel E-Chef Alejandro Agag, der da eben meinte, dass durch eben diesen HWA-Einstieg Mercedes ziemliche Vorteile gegenüber Porsche haben wird, die ein Jahr später kommen. Erinnert sich jemand an die Geschichte?
Ja, natürlich. Wir erinnern uns an alle Geschichten, die wer hat es geschrieben? Ich glaube, der Timo hat es geschrieben.
Timo.
Genau. Wir erinnern uns an alle Geschichten, die der Timo schreibt. Nicht nur deswegen, sondern auch, weil es prinzipiell eine interessante These ist und natürlich auch ein bisschen zu einem Stoff für Diskussionen bietet. Ne? Wenn jetzt jemand sagt, na, Mercedes hat Vorteile gegenüber Porsche, da werden doch die ein oder anderen sicherlich schon mal hellhörig. Die Frage ist natürlich, wie kommt jetzt der Mann zu dieser Aussage? Und die Idee dahinter ist eben, dass, wie Tobi gerade schon gesagt hat, Mercedes mit HWA letzten Endes, ich sage mal, verbandelt ist. Und aus deren Erfahrungen in Saison 5 schon mal für ihren eigenen Einstieg in Saison 6 lernen kann, im Gegensatz zu Porsche, die letzten Endes
Neuanfang, wenn die sechste Saison startet.
Ja, Porsche hat natürlich auch einige Erfahrungen im Motorsport und dem ist natürlich auch relativ viel, sage ich mal, zuzutrauen. Siehe allein schon, was sie in der LMP1 erreicht haben. Ja. Dazu kommt im Endeffekt, dass Porsche sich jetzt auch so ein bisschen geäußert hat, dass sie die 6 Fahrer aus ihrem LMP1-Programm auf jeden Fall für den Einstieg in die Formel E an Bord haben wollen. Das sind Nick Tandy, Neil Jani, der ja dieses Jahr auch schon 2 Rennen für Dragon gefahren ist, leider nicht ganz so erfolgreich. Dann den Neuseeländer Earl Bamber, zweimaliger Gewinner der 24 Stunden von Le Mans und beim Paris-E-Prix als Zuschauer zu Gast gewesen. Dann Brandon Hartley, aktuell Toro Rosso-Pilot in der Formel 1. André Lotterer ist die Nummer 5. Der fährt ja bekanntlich für Techita diese und kommende Saison. Und zusätzlich haben wir noch Timo Bernhard. Und ich glaube, da kann der Tobi was zu sagen. Timo Bernhard ist dann jetzt in der vergangenen Woche auch in einem anderen Zusammenhang groß in den Schlagzeilen gewesen.
Ganz genau, denn Porsche, die fahren ja immer noch mit ihrem LMP1-Hybrid so ein bisschen Showcase, mal ein bisschen um die Welt und versuchen sich an ein paar Streckenrekorden. Da ist jetzt Neil Jani schon in Spa kürzlich gewesen und hat eine Runde aus dem Boden gestampft, die ihresgleichen sucht. Und jetzt war Timo Bernhard dran und hat nicht in Spa, sondern ein paar Kilometer weiter weg am Nürburgring den Ewigkeiten bestehenden Rundenrekord gebrochen. Ich weiß, warte, ich schaue schnell die Start. 5 Minuten 19. Die schnellste jemals gefahrene Runde auf dem Nürburgring nach 35 Jahren und 32 Tagen. Von Stefan Bellof damals noch aufgestellt. Das war vor meiner Zeit. Aber trotzdem, was ich sagen möchte damit, Porsche fährt immer noch schnell. Porsche hat die Fahrer, die Erfahrung haben mit Hybrid und mit, oder überhaupt die Ingenieure, die Erfahrung haben mit solchen Systemen. Und ich meine, die 6 Namen, die Tobi gerade genannt hat, die sind auch schon richtig hochkarätig. Also eine bessere Auswahl an Fahrern kannst du eigentlich nicht haben als Porsche.
Ja, was man allerdings dazu sagen muss, wie gesagt, Mercedes steigt ja schon kommende Saison ein und kann sich da wichtige Vorabinfos, nenne ich es mal, über den Ablauf in der Meisterschaft dann auch tatsächlich besorgen, während Porsche dann beim Saisonstart zu Saison 6 im Endeffekt nicht unbedingt bei Null, aber dann doch mit deutlich weniger Erfahrung anfangen muss. Und was ich auch ganz interessant fand, war eine Aussage von Alejandro Agag, dass Mercedes ihren Startplatz für die kommende Saison dem HWA-Team zur Verfügung stellen. Wenn man das Ganze ein bisschen weiterspinnt, dann heißt das im Endeffekt, dass HWA vielleicht nur für eine einzige Saison wird. Genau. Und das, denke ich mal, wird ein verkappter Mercedes-Werkseinsatz sein. Das werden die gleichen Ingenieure, die gleichen Mechaniker sein, die dann in 12 Monaten, also 12 Monate später, dann mit dem Mercedes-Werksteam schon antreten werden. Aber wie gesagt, so verschafft man dem kompletten Personal, ich sag mal, eine Saison auf Probe, wo sie sich an die Abläufe gewöhnen können, das Feeling an der Rennstrecke und die ganzen organisatorischen Dinge, die da im Hintergrund ablaufen, schon mal üben können, bevor es dann voraussichtlich mit dem gleichen Personal, aber dann unter dem Stempel Mercedes-Werksteam dann tatsächlich um die Wurst geht.
Ich denke auch, dass Mercedes da einen Vorteil hat. Sorry, Phil, du.
Macht nichts. Ich wollte eigentlich nur einstimmen, dass man das dann wohl einen veritablen Vorteil nennen kann. Ne? Wenn man das so betrachtet, dann dürfte Alejandro da wohl recht haben.
Denke ich auch. Ich wollte nämlich auch nur zustimmen. Nur ein bisschen weiter ausholen, kennst mich ja.
Genau. Bloß nicht zu knapp.
Wo wir bei den Herstellern in der Formel E sind, da kommen jetzt dann aber auch schon die ersten etwas kritischen Stimmen, die das nicht nur vollkommen positiv mit einer rosigen Zukunft verbinden, nämlich wo wir beim Thema Mercedes auch schon mal waren, der ehemalige Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug hat sich da zu geäußert und auch einen interessanten Artikel auf unserer Seite, wo das ein bisschen aufgeführt ist, dass er der Meinung ist, dass die Herstellerflut der Formel E schon zu schaffen machen könnte.
Das ist wohl zu erwarten.
Wie meint er das denn?
Ja, wie er das wohl meint. Wir können mal in andere Serien rüberschauen. Zum Beispiel die DTM, die hat eigentlich ja nur drei Hersteller mit Audi, BMW und Mercedes. Und das war laut Aussage von Norbert Haug schon schwierig, wobei das natürlich auch drei irgendwie in einem speziellen Verhältnis zueinander stehende Hersteller sind. Sie haben schon sehr viel Konkurrenz untereinander. Da ist es natürlich extrem wichtig, der Beste der drei zu sein. Wenn man dann aber mal in die Formel 1 schaut, zum Beispiel, wo 10 Hersteller unterwegs sind, da sagt der Herr Haug dazu, das wäre schon eine Herkulesaufgabe. Jetzt haben wir in der Formel E aktuell ja schon 7 Hersteller. Wir haben Audi, Renault, DS, Jaguar, Mahindra, NIO und Venturi. Jetzt in der kommenden Saison tauscht quasi Nissan mit Renault. Das wird jetzt nicht einer mehr, aber BMW kommt halt hinzu, der Neuanstieg der kommenden Saison. Und in Saison 6 dann eben Mercedes und Porsche, dann sind wir ja schon bei 10. Letzte Woche haben wir darüber geredet, dass Ford überlegt, womöglich eventuell unter Umständen bei Dragon einzusteigen oder über Dragon in die Formel E einzusteigen. Dann hätten wir schon 11. Und das Ding ist halt, wenn man jetzt so viele sehr finanzstarke Konkurrenten hat, dann wird es immer schwerer, dort zu gewinnen. Und es wird aber gleichzeitig auch immer wichtiger, dort zu gewinnen. Und dann kann das schon mal schwierig werden. Da hat sich nämlich der Norbert, wie es auch im Artikel steht, schön erinnert an eine Zeit, in der sie 5 Hersteller in der Formel 1 hatten, wo es dann wohl Meetings gegeben hat, die dermaßen kontrovers waren, dass man sich am Ende nicht mal aufs Datum für das nächste Treffen einigen konnten. Und das ist jetzt nichts, was ich mir für die Formel E wünschen würde, denn das kann dann schon mal einen lähmenden Effekt haben, fürchte ich.
Fürchte ich auch. Allerdings ist es in der Formel E so, dass momentan zumindest, das wird sich auf jeden Fall auch ändern in den nächsten 5 Jahren, momentan merkt man aber, dass alle noch am gleichen Strang ziehen. Also Audi, Renault und Jaguar und Venturi, die können sich an den Tisch setzen und verfolgen das gleiche Ziel, nämlich immer noch die Formel E groß zu machen. In der Formel 1 ist es so, dass da wirklich gewonnen werden möchte. In der Formel E würden alle Teams meinem Eindruck nach eventuell sogar noch die Meisterschaft vor den Erfolg stellen. Das wird sich allerdings, ich habe gerade 5 Jahre gesagt, vielleicht eher 2 Jahre, das wird sich ändern in der nächsten Zeit. Ja, und wie du schon gesagt hast, man muss gewinnen als Hersteller, weil sonst gibt's kein finanzielles Backing mehr. Das ist sowieso schon super hoch, weil wer gewinnen möchte, muss viel ausgeben. Und wenn das dann 11 Hersteller gleichzeitig tun, dann ist das schon ziemlich teuer, besonders dann irgendwann noch als Privatteam eventuell. Die können ja bisher Antriebe von den Großen beziehen. Das wird teurer werden eventuell. Also es ist, wie Haug schon sagt, eine Herkulesaufgabe, die Formel E auf Kurs zu halten, was dann Aufgabe von der Verwaltung ist, um Agag und Kollegen. Und man muss dann auch im Kopf behalten, was passiert mit den Herstellern, die nicht erfolgreich sind. In der Formel 1 droht Ferrari ja wöchentlich mit dem Ausstieg. Nicht, weil sie nicht erfolgreich sind, sondern weil denen die Regeln nicht gefallen. Aber trotzdem, wenn du keinen Erfolg hast, dann steigst du aus der Formel E. Über kurz oder lang. Und dann starten wir jetzt mit 11. Und wenn dann 3 Hersteller von den 11 großen Katzen irgendwie ja erfolgreich sind, dann steigt der Rest davon aus. Vielleicht.
Das Risiko besteht definitiv und ich sag mal 11 Hersteller, die von denen dann jeder einen zweistelligen Millionenbetrag in die Formel E reinschießt, der kann nicht jeder gewinnen, wie gesagt, bei 13, 14, 15 Rennen, die dann ein Rennkalender mal haben wird, theoretisch schon, aber in der Praxis ist das ja nicht der Fall, da wird es welche, die werden hinterherfahren und die werden sich das dann schnell überlegen, da die Kosten mit Sicherheit auch nicht sinken werden in Zukunft, sondern ganz im Gegenteil höchstwahrscheinlich noch deutlich nach oben gehen werden, ob da Kosten und Nutzen in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen, wenn man nur hinterherfährt.
Naja, klar, das ist halt immer das Ding, ne? Was kann man mit dem, was man investiert, am Ende erreichen? Ist ja ohnehin nicht so richtig einfach messbar, denn dadurch, dass ich jetzt irgendwas gewinne, was ich damit tatsächlich bewirke, das ist ja viel auch Schätzwerk. Kann ich ja so genau wahrscheinlich mit Zahlen gar nicht so richtig festmachen, ne? Naja, wird sich zeigen. Wir haben ja schon öfter darüber diskutiert, ob jetzt mehr Hersteller auch mehr gut bedeutet oder ob das vielleicht am Ende gar nicht so rosig aussehen könnte, wie der eine oder andere sich das vielleicht ausmalt. In dem Moment, wo er hört, jetzt kommen Porsche und Mercedes und vielleicht jetzt auch noch Ford, toll, klingt im ersten Moment mal groß, weil es vor allem auch die Community vergrößert, weil es eben eine größere Menge Leute erreicht durch die großen Namen. Aber ja, wie Tobi B. schon gesagt hat, das kann natürlich auch nochmal Facetten haben, die einem auf den ersten Blick erstmal nicht so klar sind. Naja, gut.
Abwarten.
Abwarten. Abwarten tun wir auch schon sehr lange beim Thema Electric GT. Gucken wir mal kurz zur Seite, ein bisschen weg von der Formel E. Wir haben ja unsere Schwesterseite electricgt.news, wo lange gar nicht so viel News drauf war, weil nicht viel News da war. Die Electric GT hat sich ja groß Dinge auf die Fahnen geschrieben und dann nicht viel davon erreichen können, um es jetzt mal ganz pauschal und platt zu sagen. Aber jetzt ist es soweit, das Auto ist einsatzbereit, fahrfertig, final, mit dem klangvollen Namen EPCS V2.3 Tesla P100DL. Das, ich meine, das geht runter wie Öl, oder?
Gut, Gesundheit.
Es ist natürlich relativ einfach zu verstehen, was dahinter steckt. EPCS ist halt die Electric Production Car Series, was der jetzt offizielle Name der ehemals Electric DT ist. V2.3 wird halt die, ja,
Version.
Die Version des Fahrzeugs irgendwie sein. Und Tesla ist klar, der Hersteller Tesla. Und P100DL ist ein ganz normales Kürzel aus der Tesla-Familie. P für Performance, 100 für 100 Kilowattstunden Akku, D für Dual Motor, also Front- und Heckmotor, also Allradantrieb, und L für das berühmt-berüchtigte ludiköse Kraft, und zwar 585 kW, das sind in der alten Welt 795 PS und 995 Newtonmeter Drehmoment. An den Zahlen, das unterscheidet sich jetzt nicht vom Fahrzeug ab Werk. Also wenn ich mir ein P100DL direkt im Internet klicke, dann kriege ich genau das. Was ich aber nicht kriege, sind 2,1 Sekunden von 0 auf 100. Denn das originale Model S P100D Ludicrous braucht 2,7. Was natürlich auch eine wirklich ludiköse Zeit ist. Aber ich nehme an, sie werden bei der Rennversion schon noch ein bisschen abgespeckt haben, um da 0,6 Sekunden Beschleunigung rauszuholen. Und wahrscheinlich auch ein bisschen an der Software gedreht haben, denn da ist bei Tesla ja immer noch ein bisschen Spiel. Sieht jedenfalls heiß aus, das Ding. Ich freue mich, aber erst, wenn es tatsächlich losgeht, denn gesagt haben sie schon viel und gemacht bisher wenig. Ich habe ein bisschen Angst, dass es auch diesmal nicht so ganz ausgeht, wie sie es vorher gesagt haben, aber ich drücke mir selbst mal die Daumen, denn einen Haufen P100D auf der Rennstrecke zu sehen, da habe ich schon auch Bock drauf. Wie sieht es denn bei euch aus?
Ich habe da auch Bock drauf. Wir haben momentan halt auch immer noch nur ein Team. Also ich teile deine Angst. Es gibt immer nur noch das SPV Racing Team. Die haben jetzt Alvaro Fontes und Emma Kimilainen, heißt sie, glaube ich, als beiden Fahrer im Kader. Ja, die Lackierung haben sie vorgestellt bei einem großen Event jetzt in der vergangenen Woche. Sieht silber aus mit ein bisschen Sponsoring drauf. Hat mich überrascht, weil SPV Racing haben eigentlich immer eine gelbe Lackierung gehabt. Macht nix, aber ich teile deine Angst auch. Ich freue mich drüber, dass es so langsam kommt es in die Puschen, die Serie. Aber ja, ich warte auch lieber erstmal ab, bis die erste Saison durch ist. Denn es kann ja immer noch sein, dass irgendwie zwei Rennen gefahren werden und dann ist das Geld weg oder sowas, keine Ahnung. Übrigens, erste Saison soll zu Ende sein in Vallelunga, in der Nähe von Rom. Der Kalender, mit dem wurde ja auch immer getanzt, von rechts nach links und hier was verschoben, dort was verschoben. Womöglich fährt die Electric GT, oder das ist ja die Formula E Holdings, nochmal als kleine Parallele, Formula E Holdings ist die Mutter von der Formel E und die Electric GT ist die Mutter von der Electric Production Car Series, EPCS. Und die wollen fahren, eventuell am Nürburgring, eventuell in Sandford, eventuell in Silverstone.
Paul Ricard.
Und das Finalrennen. Paul Ricard vielleicht auch noch oder irgendwo anders, Manicur von mir aus. Formel 1 Rennen war jetzt ja sowieso nicht so gut in Paul Ricard. Aber naja, jedenfalls Finalrennen der Vollständigkeit halber soll stattfinden in Vallelunga, Italien.
Nicht ganz uninteressant auch, wann sie anfangen. Ne? Starten wollen sie Anfang November, wenn ich mich nicht irre. Denn das ist ja der Moment, auf den man sich jetzt als erstes mal freuen darf. Nämlich, wenn es losgeht. Oder wo man dann aufhört, sich vorzufreuen, weil man sieht, es klappt vielleicht doch wieder nicht. Also ich bin wirklich komplett, also mir ist komplett unklar, ob das irgendwie klappt oder nicht. Das muss man echt auf sich zukommen lassen.
November ist halt auch echt gleich um die Ecke eigentlich, ne?
Mhm, lange ist nicht mehr. Dafür haben sie ein bisschen wenig Teams im Moment. Tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick. Ach, so ein Stress. Gut. Aber
vielleicht kommt dann noch mehr in Kürze, also langsam, wenn es in 4 Monaten, die sind es ja jetzt nur noch tatsächlich losgehen soll, dann muss so langsam mal was kommen und vielleicht werden wir ja alle überrascht und jetzt gibt es alle 14 Tage ein neues Team, was bekannt gegeben wird und dann steht das Fahrerfeld im Oktober.
Ja, ich bin gespannt.
Aber wir wissen es nicht.
Da können Sie den ganzen Mutmaßungen Fakten folgen lassen, so wie wir das jetzt auch machen.
Der Formel E Fakt der Woche.
Ja, und zwar der Fakt der Woche kommt diesmal vom anderen Tobi. Und zwar ist uns aufgefallen, dass es 13 Fahrer in der Formel E gibt, die bis zum heutigen Tag mehr als 100 Punkte gesammelt haben. Aber nur genau 2 davon haben noch nie einen Fanboost erhalten.
Oh.
Diese beiden sind Nico Prost und Antonio Felix da Costa.
Guck mal an. Die Chancen, dass Prost noch einen Fanboost erhält, sind auch klein.
Zumindest ja, für Renault E-Dubs.
Man weiß ja nie. Da ist es schon wieder, so haben wir Faktenland schon wieder verlassen. Um Gottes Willen.
So. Und nun haben wir es auch geschafft, oder?
Ja, zack, so langsam, Fakten um. So schnell kann
so
das gehen.
So langsam wird es Zeit, dass wir aus dem News-Tief wieder auftauchen und dass jetzt mal was passiert in der Formel E.
Na, aber zu erzählen gibt es doch immer was.
Ja, wir können immer gut quatschen, ne? Aber mal so, also heute war eine schöne Diskussionsrunde, aber News möchte ich haben. Ich möchte Meldungen, Nachrichten, sowas.
Ja.
News.
Ja, gibt's verstehe. Der Tobi peilt ein tägliches Format an. Da musst du natürlich auch viel News haben. Damit man nicht nur Quatsch erzählen muss.
Ja. Im Moment gibt es halt noch ein paar Gerüchte, aber ich denke, sobald die Saison einmal rum ist, wird sich da doch relativ schnell tun. Wie gesagt, hatten wir jetzt überhaupt nicht angesprochen, dass erste Namen bereits kursieren für die Nachfolge von Nico Prost. Bei Nissan, da haben Simulator-Testfahrten diese Woche stattgefunden mit 2 Fahrern und ja, wie gesagt, ich denke, da wird sich, sobald die Saison rum ist, sehr schnell einiges tun, dass wir da nicht in eine so tiefe Newsflaute kommen werden.
Na.
Wer sich für die 2 Namen interessiert, die Tobi gerade anspricht, der darf mal vorbeigucken auf eformel.de. Da stehen sie nämlich. Da gibt es einen Artikel über die beiden, geschrieben von Tobi Wirtz höchstpersönlich. Also das lohnt sich allemal. Und wer mehr möchte von uns hier, uns 3 Pappnasen im E-Pod, der guckt vorbei auf patreon.com/E-Pod für noch mehr E-Pod mit Live-Sendungen, mit Pre- und Post-Show-Gedöns und Extra-Sendungen und Interview-Mitschnitten. Sehr, sehr geile Scheiße dabei. Einfach, oh, das darf ich gar nicht sagen. Sehr, sehr gutes Zeug dabei. Guckt mal vorbei, patreon.com/E-Pod. Danke an alle, die schon dabei sind.
Ganz genau, vielen Dank. Wir genießen mal jetzt noch den Rest dieser Woche. Es ist ja erst Montagabend, die Woche ist noch lang. Und dann hören wir uns am kommenden Sonntag zum letzten E-Pod vor dem Saisonfinale von Saison 4. Und bis dahin, tschüss erstmal, ne? Bis dann.
Tschüss.